Fehlbildung, Entwicklungsstörung, Teratoma sacralis. Eine in der 30. Woche schwangere Frau, I-1, ist wegen starken Bauchkrämpfen und einer drohenden Frühgeburt in die gynäkologische Klinik eingewiesen worden, wo wegen schwindenden Herztönen des Fötus ein Kaiserschnitt vorgenommen worden ist. Im Furchtwasser waren Spuren von Mekonium zu sehen, dem Neugeborenen ist allerdings keine Steroidprophylaxe gegeben worden. Direkt nach der Geburt ist das Neugeborene mit einer Maske beatmet worden, positive Pressure, schließlich musste doch intubiert werden, und dem Neugeborenen ist eine Medikation zur Senkung der Lungenoberflächenspannung gegeben worden. Am Gesicht sind zu weit auseinandersitzende Augen und eine eingedrückte Nasenwurzel festgestellt worden. Die Ohrmuscheln waren in Höhe der Nasenflügel zu finden, die äußeren Geschlechtsmerkmale waren physiologisch. Die Beine waren allerdings in einer Verrußstellung, das Neugeborene bewegte die unteren Extremitäten auch nach mechanischer Reizung nicht. In der Sakralregion ist schon während der Schwangerschaft eine kraterartige, exophytisch wachsende Veränderung festgestellt worden, die man für ein Teratom gehalten hat. Nach der Geburt ist dem in UDO erfolgten Ultraschall entsprechend eine sakral gelegene ca. 8-9 cm große Veränderung beschrieben worden. Nach der Geburt ist dem in UDO erfolgten Ultraschall entsprechend eine sakral gelegene ca. 8-9 cm große Veränderung beschrieben worden, die sich 3-4,5 cm über der Ebene befand, einen kraterartigen Rand aufwies und teils mit Haut, teils mit einem reich vaskularisierten Bindegewebe bedeckt war. Das Neugeborene ist wegen seiner Ateminsuffizienz auf der Intensivstation behandelt worden, wo es mit Sympf beatmet und infundiert wurde. Aus dem äußeren Gehörgang ist ein Abstrich gemacht worden, aus dem eine Hämokultur angelegt worden ist. Direkt danach sind dem Neugeborenen Breitspektrum-Antibiotika verabreicht worden. Wonach sich der Zustand des Babys zunächst stabilisierte, es musste ihm aber schon am zweiten Lebenstag, und danach noch öfter, eine Bluttransfusion und wegen der Blutungsgefahr FFP, Fresfrozenplasma, gegeben werden. Nachdem eine Thrombozytopenie festgestellt worden war, wurden Immunglobuline und mehrmals Thrombozyten transfundiert. Die veranlassten Untersuchungen zeigten eine schwere Infektion, weshalb das Spektrum an Antibiotika erweitert wurde. Nachdem auch eine Störung im Kohlenhydratstoffwechsel festgestellt worden ist, war man gezwungen, dem Frühgeborenen Insulin zu geben. Ab dem fünften Lebenstag musste dem Baby wegen einem zu niedrigen Blutdruck und einer daraus folgenden Olechoanurivolumensubstitution in Form einer Bolustherapie, eine intensive Untersetzung des Kreislaufes gemacht und Steroide gegeben werden. In der zweiten Lebenswoche musste wegen einem persistierenden Ductus arteriosus botali und der daraus folgenden hämodynamischen Störung intravenös Ibuprofen verabreicht werden. In der dritten Lebenswoche bildete sich beim Frühgeborenen trotz einer andauernden antimykotischen Prophylaxe eine fluconazolresistente Candida albicans Sepsis, worauf die Therapie mit Amfotericin erweitert wurde. Der Allgemeinzustand des Neugeborenen verschlechterte sich zusehends, und es stellten sich nacheinander, trotz der kreislaufstabilisierenden Therapie, olerische und anurische Phasen ein. Es entwickelte sich dann zusätzlich noch eine Bronchitis. Aus der Nase musste das zähe Sekret regelmäßig abgesaugt werden, und das Baby hustete sehr stark. In der vierten Lebenswoche bildete sich eine Sklerodermie aus, und vom 30. Lebenstag an war das Baby anurisch. Die metabolischen Parameter zeigten ebenfalls eine zunehmende Verschlechterung, und das Baby rutschte in eine Ateminsuffizienz, die eine maschinelle Beatmung zur Folge hatte. Der Blutdruck fiel zusehends, trotz der Gabe von Vasopressoren, und das Baby verstarb. Als Todesursache wurde die sich bei dem unreifen Frühgeborenen gebildete Candida-Sepsis angegeben, die eine Niereninsuffizienz und schließlich auch einen Kreislaufzusammenbruch und eine Ateminsuffizienz zur Folge hatte. Bei der Sektion wurde festgestellt, dass sich der Ductus botali trotz der medikamentösen Therapie nicht verschlossen hatte. An den Lungen sah man beidseitig eine akutbakterielle Bronchopneumonie, beim mittleren Lappen der rechten Lunge zeigte sich ferner ein Myzea, grünlich-gelber Flüssigkeit gefüllter Abszess. Der Abszess hatte einen Durchmesser von 0,5 cm und hatte eine dünne, bindegewebige Wandung. Die Leber war fettig degeneriert und zeigte Zeichen eines Ödems. Im Gehirn waren längs der Wände der erste und zweite Kammer 0,10,3 mm breit Einblutungen in der weißen Substanz zu sehen. Die operative Entfernung des sakralen Teratoms war auf später verschoben worden, wenn sie das Allgemeinzustand des Babys möglich gemacht hätte.